über Stock, Stein und Startups. Der Ideenwald-Podcast. Vom Gründungsbüro der Technischen Universität und Hochschule Kaiserslautern. In der heutigen Folge: Das Startup Lubis EDA stellt sich vor. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Ideenwald-Podcasts über Stock, Stein und Startup. Mein Name ist Lukas Theisen, ich bin euer Host und habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir im Studio, der mir etwas über seine Ausgründung und seinen Weg dahin erzählen wird. Sie sind im Bereich des Chip-Designs in der Electronic Design Automation Industrie tätig. Sie möchten die bestehenden Prozesse der Hardwareentwicklung durch einfache Lösungen verbessern und revolutionieren. Dadurch sollen Produktionsprozesse beschleunigt und kosteneffizienter gestaltet werden. Außerdem soll die Time to Market deutlich verringert werden. Mit ihrer innovativen Idee werden sie durch den Exist-Forschungstransfer unterstützt. Das heutige Spin-off aus der Forschung der TU Kaiserslautern heißt Lubis EDA. Und zu Gast ist der Initiator und Gründer Tobias Ludwig.
Hallo, schön, dass ihr uns eingeladen habt.
Zum Einstieg möchten wir immer gerne den Menschen hinter dem Unternehmen kennenlernen. Deshalb würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen. Wer bist du und was ist dein beruflicher bzw. dein wissenschaftlicher Hintergrund?
Ja, ich würde einfach mal mein ganzes Team vorstellen. Ich bin ja heute hier der einzelne Repräsentant, aber ich denke, ein Startup lebt immer auf dem Team, deshalb. Als erstes würde ich gern Max Brüttel vorstellen. Er hat im Bereich der Digitalisierung am DFKI promoviert, hat da viel im Projektalltag gemacht, hat viele Projekte abgewickelt, macht auch im Startup dann alles, was mit dem Thema Finanzen und Organisation zu tun hat, ist also quasi derjenige, der uns Ingenieure auch ein bisschen organisiert und auch mit seinen Projekterfahrungen zur Seite steht. Dann haben wir Michael Schwarz. Wir haben zusammen am Lehrstuhl für Electronic Design Automation an der TU Kaiserslautern bei Professor Kunz promoviert. Man muss dazu sagen, formal betrachtet haben wir noch keinen Doktortitel, weil wir zwar die Arbeit eingereicht haben, aber noch keinen Termin für die Verteidigung gefunden haben. Auch teilweise Corona-bedingt, weil wir natürlich auch gerne ein bisschen feiern wollten. Und ja, ich sag mal, nur vor den Professoren zu verteidigen, ist dann auch ein bisschen traurig. Und letztlich haben wir noch Tim Buhr, er ist Fachinformatiker und ist bei uns im Team für die Themen Deployment, Entwicklung und Support zuständig. Und dann bin auch ich im Team. Ich habe das ganze Themenfeld Business Development unter meinem Hut. Das ist so im Prinzip eine Mischung aus Sales und Networking. Also ich versuche halt, mögliche Partner anzuschreiben oder mögliche Kunden anzuschreiben und herauszufinden, ob wir da eine Win-Win-Situation schaffen können.
Aus der Beschreibung auf eurer Homepage konnte ich schon herauslesen, und ich habe es auch am Anfang der Folge schon mal erwähnt, dass ihr in der Entwicklung von Computerchips tätig seid. Und zwar möchtet ihr durch neue Produktions- und Entwicklungsmodelle ja die Implementierung und Umsetzung von Chips verbessern und eine schnellere Time-to-Market ermöglichen. Kannst du dazu mir und unseren Zuhörern, die keinen so tiefen technischen Hintergrund haben, mal erklären, was Lubis EDA genau macht und welches Problem ihr löst?
Also wir sind halt schon eher ein Deep Tech Startup, das heißt, wir sind sehr in einer sehr technischen Nische unterwegs. Zusammengefasst vertreiben wir eine Software, also wir sind ein Softwareunternehmen, wir vertreiben eine Software, die von unseren Kunden eingesetzt werden kann zur Entwicklung von Computerchips. Und durch unsere Software verkürzt sich die Entwicklungszeit, was speziell im Bereich der Chipentwicklung relevant ist, da der Markt sehr Time-to-Market getrieben ist. Da es meistens so ist, dass der erste Hersteller, der den Chip auf den Markt bringt, auch den allergrößten Teil des Profits abschöpfen kann. Das ist neuartig, weil bisher ist es so, dass in der Entwicklung werden viele verschiedene Modelle eingesetzt. Und speziell beim Wechsel von einem Modell zum anderen kommt es zum sogenannten Modellbruch. Das heißt, die Modelle können nicht automatisch übertragen werden und dadurch geht einfach viel Entwicklungszeit verloren. Und wir haben halt einfach eine Software, die diesen Modellbruch behebt und dadurch kann einfach sehr viel Zeit im Entwicklungsprozess eingespart werden.
Du hast gerade schon gesagt, ihr seid im Bereich der Softwareentwicklung tätig und durch eure Arbeit sind drei konkrete Produkte entstanden. Das ist zum einen das Lubis Concilium, Lubis Primis und Lubis Veritas. Übrigens sehr cooles Naming. Wie unterscheiden sich diese Produkte, dass wir so einen Überblick bekommen, was eure Produkte genau machen? wo der Unterschied dazwischen liegt.
Klar, ja, das Naming hat sich auch noch ein, zwei Mal im Laufe der Zeit geändert, aber ich denke, wir haben jetzt ganz gute Namen gefunden. Lovis Concilium ist quasi unser Basisprodukt. Es kann als Art Parser verstanden werden. Es liest ein Modell ein und analysiert das Modell. Primis und Veritas nutzen dann die geparste Information, um Dinge zu generieren. Primis generiert das neue Modell auf einer anderen Abstraktionsebene und Veritas generiert sogenannte Verification IP. Das sind quasi Testmöglichkeiten für das neue Design, sodass man dann auch sicherstellen kann, dass es korrekt generiert wurde.
Wer sind denn im Bereich des Chip-Designs eure direkten Kunden? Sind das Hardware-Entwickler? Sind das Software-Entwickler? Sind das Programmierer? Wie kann man sich eure Kundschaft vorstellen und mit wem arbeitet ihr zusammen?
Das sind prinzipiell erstmal Hardware-Entwickler. Die Hardware-Entwicklung kann man sich heutzutage, die geht über viele verschiedene Schritte von einem sehr abstrakten Modell, das im Prinzip nur auf dem eigenen Computer simuliert wird, bis hin zu einem Bauplan, den man sich wirklich wie einen Bauplan von einem Haus vorstellen kann, der im Endeffekt genutzt wird, um die physischen Halbleiter herzustellen. Wir sind konkret in Kontakt mit Leuten, die sich noch in der digitalen Welt der Entwicklung befinden. Zum einen sogenannte System-Architekten, die beschäftigen sich damit im Groben, wie soll der Chip eigentlich aufgebaut sein, was wollen wir denn drauf haben, welche Komponenten haben wir und vor allen Dingen, wie kommunizieren die Komponenten miteinander. Und dann haben wir auch Kontakt mit den sogenannten RTL-Designern, die beschäftigen sich dann konkret, okay, wie schnell soll der Chip werden, wie groß soll die Fläche werden und ja, was soll die Leistungsaufnahme des Halbleiters werden.
Wenn man auf eurer Homepage guckt, dann sieht man, dass bereits 2015 der Grundstein für die Idee gesetzt worden ist. Das waren damals du und Michael. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist die Idee entstanden?
Es war eigentlich so, dass wir haben zufälligerweise zusammen angefangen zu studieren. Sie haben da noch am gleichen Lehrstuhl promoviert und es gab einen Doktorand, der Joachim Urdahl. Wir sind immer noch in Kontakt. Der hat den Grundstein unserer Firma auf einer theoretischen Basis eigentlich gelegt und als junger Doktorand muss man sich ja im Prinzip ein Thema suchen. Und ich fand seine Arbeit einfach gut. Ich mochte ihn auch persönlich. Es hat sich halt auch einen Einflussfaktor gehabt und habe dann angefangen, mich mit seinen Sachen zu beschäftigen. Und dann wurde auch recht schnell klar, dass man daraus im Prinzip, wenn man genug Arbeit reinsteckt und noch einige Lücken in der Theorie schließen kann, ein Produkt draus machen kann, das durchaus auch die Chance hätte, am Markt zu bestehen. Man kann halt sich so einen Lehrstuhl so vorstellen, zumindest in unserem Bereich, dass es gibt so eine Art Denkschule an den Lehrschulen. Also unser Professor steht halt für eine bestimmte Art, Probleme in unserer Branche anzugehen. Und in dem Rahmen haben wir uns dann auch bewegt. Und mit Michael habe ich schon recht früh angefangen zu sprechen, ob man nicht die Idee zu einer Firma machen könnte. Wir haben halt so ein bisschen das Problem gehabt, dass wir nie so genau wussten, wie wir das angehen sollen. Und irgendwann bin ich zufällig über die Förderung gestoßen, die wir jetzt haben. Und dann wurde das Ganze über Jahre immer konkreter. Und irgendwann ging es dann wirklich los. Ja.
Ja, sehr cool. Du warst also der Initiator, der die ganze Sache so ein bisschen auf den Weg gebracht hat. War das schon immer so ein Traum von dir, dass du gesagt hast, ich möchte was Eigenes machen, was Eigenes gründen und das klassische Angestelltenverhältnis ist für mich nichts?
Das gab es eigentlich schon immer, beziehungsweise ich hatte schon den Traum, wenn ich promoviere, dass ich halt irgendwas machen möchte, was einen Einfluss in die spätere Welt hat. Meine Idee war schon, dass ich an einem Thema arbeite, was entweder wissenschaftlich sehr relevant ist und ich da quasi ein Türöffner bin für zukünftige Entwicklungen oder aber, dass ich ein Produkt entwickle, das dann auch in der Wirtschaft angenommen wird. Und so mit offenen Augen bin ich dann auch im Prinzip immer in der Promotion losgelaufen und hatte dann diese Idee für die Software. Da mein Türöffner war ja schon da in Form von der Vorarbeit, so musste ich eigentlich dann nur noch durchgehen und versuchen jetzt daraus eine Firma aufzubauen.
Ihr habt dann 2019 euch für den Exist-Forschungstransfer beworben und habt den Antrag auch bewilligt bekommen. Welche neuen Möglichkeiten haben sich durch das Exist-Forschungsstipendium ergeben?
Zum einen haben wir jetzt, was für uns, glaube ich, sehr wichtig war, ein großes Team. Wir haben ja den Exist-Forschungstransfer bekommen. Das heißt, wir sind über 1,5 Jahre gefördert, 4 Mann voll bezahlt. Dadurch hat man halt einfach auch die Motivation in den Kopf frei, um sich wirklich voll auf das Startup zu konzentrieren. Zusätzlich bekommt man noch eine recht attraktive Zusatzmenge an Geld, die man investieren kann in zum Beispiel Messeauftritte, Hardware oder Schulungen. Das haben wir auch schon intensiv genutzt. Leider haben sich die Messebesuche bis jetzt noch ein bisschen Corona-bedingt auf Online-Messen beschränkt, aber ich denke, spätestens in der zweiten Jahreshälfte wird die eine oder andere Messe auch wieder offline stattfinden.
Ja, das hoffe ich auch. 2020 hat sich dann euer Team erweitert. Tim und Max sind dazugekommen. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist die Zusammenarbeit zwischen euch zustande gekommen?
Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen zurück in die Geschichte gehen. Die Gründung, ich sag mal, von Lubis EDA hat eigentlich schon 2018 angefangen, weil ich da angefangen habe, mit Michael zusammen zu überlegen, okay, wie können wir die Idee in eine Firma übertragen? Das Ganze hat dann ein bisschen gebrodelt. Da wir beide Ingenieure sind, war das bei uns irgendwie auch nicht so richtig greifbar, wie man sowas angeht. Und dann haben wir irgendwann, wie gesagt, diesen Exist-Forschungstransfer entdeckt und wir haben durchgelesen und gesagt, okay, das ist genau das richtige Hochrisikoentwicklung. Man braucht noch Zeit, von der Forschung in die Praxis zu kommen. Das wollen wir machen. Und wir haben dann irgendwann entschieden, okay, wir schreiben jetzt einen Antrag und wir wollten ihn im Juli 2020 einreichen und haben dann im Januar 2020 angefangen. Haben dann ziemlich schnell gemerkt, okay, technisch bekommen wir noch ein bisschen was hin, aber da wir gar keine Erfahrung von einer Marktanalyse oder einem Finanzplan hatten, wir wussten auch gar nicht, was da erwartet wird, kam Michael auf die Idee, seinen Freund Max zu fragen, weil er wusste, er ist im Projektgeschäft an DFKI tätig, hat auch schon viele Anträge geschrieben, ob er uns nicht ein bisschen helfen kann. Max kam dann, ich müsste noch mal gucken, ich glaube im April hinzu, hat von unserem technischen Auftritt überhaupt nichts verstanden und unsere Pi mal Daumen Finanzanalyse war auch nicht tragfähig. Und er hat dann gemeint, ja, er ist gern bereit, uns da ein bisschen zu helfen. Wir haben dann eine Zeit lang zusammengearbeitet und haben uns gut verstanden. Und dann kam halt irgendwann auch das Thema auf, ey, hättet ihr nicht Lust, dass ich bei euch einsteige? Part, ich sage jetzt mal Finanzen, Organisationsentwicklung zu übernehmen. Ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und er hat dann auch voll den Antrag mitgeschrieben, war von Anfang an ein Gründungsmitglied von Lubis. Ich kannte Max eigentlich schon vorher, aber eigentlich nur von ja privaten Events, sage ich jetzt mal. Und das war dann auch mal interessant, mit jemandem, den man eigentlich aus einem ganz anderen Kontext kennt, dann urplötzlich zusammenzuarbeiten. Aber genau, wir sind seit Anfang 2020 eigentlich schon als Team unterwegs. Tim kam dann nach Zusage der Finanzierung, hatten wir quasi noch eine offene Stelle, die musste besetzt werden und wir haben dann einfach eine Ausschreibung gemacht, haben sich viele Leute beworben und im Endeffekt war Tim uns am sympathischsten. Der hatte Motivation, der hatte Drive und dann hatten wir einfach auch Lust, mit Tim zusammenzuarbeiten und haben die Entscheidung bis jetzt auch nicht bereut.
Ja, das ist wirklich sehr schön. Es hört sich nach einem sehr breit aufgestellten und gut abgestimmten Team an. Wenn ich jetzt auch in eure History gucke, für das Jahr 2021 steht da Following Our Vision. Aber was genau ist denn die Vision hinter eurem Startup Lubis EDA? Kannst du das nochmal genauer erläutern?
Ja, man muss sich halt klar machen. Und ich denke, da sind Michael und ich, haben da eine ähnliche Sichtweise. Im Prinzip werden Computerchips seit 30 Jahren ungefähr gleich entwickelt. Da gab es natürlich, die Entwicklung geht immer weiter, aber methodisch hat sich da recht wenig verändert. Finde ich persönlich, wenn man an Halbleiterentwicklung denkt, denkt man immer an so ein Hightech-Unternehmen, aber eigentlich ist es von der Grundidee her alles recht ähnlich seit 30 Jahren. Und wir haben halt einfach gesehen, dass wir mit unserer Methodik einen ganz großen Sprung machen können und auch mal was ganz Neues bieten können und da wirklich ein Treiber werden können für die Industrie. Im Prinzip bieten wir oder ist unsere Vision, eine neuere, modernere, effizientere Methodik zu bieten für die Entwicklung von Halbleitern und ja auf die Art und Weise auch Einfluss zu nehmen, wie in Zukunft Halbleiter entwickelt werden und somit auch ein Stück unserer Zukunft zu formen, da die Halbleiterentwicklung ja nicht mehr wegzudenken ist aus dem Alltag.
Euer Ziel ist es jetzt erstmal, eine Launch-Alpha durchzuführen und die zusammen mit einem Pilotkunden umzusetzen. Wie gestaltet sich die Suche nach einem solchen Pilotkunden und gibt es da schon potenzielle Partner, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt?
Also eine direkte Zusammenarbeit hat sich bis jetzt noch nicht ergeben, aber wir sind mit einigen großen Herstellern im Gespräch und es geht jetzt dann konkret darum, mal ein erstes Projekt zu formalisieren. Man kann sich halt vorstellen, dass speziell jetzt im Deep Tech Bereich gerade so den ersten Kunden zu finden recht schwierig ist. Einfach die Prozesse sind kompliziert, die Techniken sind kompliziert. Ich sag mal, es ist jetzt nicht einfach nur eine App, die man sich auf seinem Smartphone installiert und mal die erstmal testen kann. Selbst wenn jemand jetzt sagt, okay, euer Wertversprechen hört sich interessant an, braucht es eine gewisse Vorlaufzeit, bis er wirklich dann unser Tool auch im Unternehmen einsetzen kann. Das sind einfach Markteintrittshürden, die sind komplex. Aber wenn man da erstmal drüber gesprungen ist, dann wird es sehr attraktiv, in dem Umfeld tätig zu sein, weil dann hat man sehr viele Möglichkeiten. Ja, aber bis jetzt muss man sagen, die Befürchtung war eigentlich am Anfang, dass sich für ein junges Startup die großen Hersteller eigentlich gar nicht interessieren, aber bis jetzt haben wir eigentlich, wenn wir es versucht haben, noch mit jedem Termin, mit jedem Unternehmen auch irgendwie einen Termin abmachen können und dann auch zumindest uns mal vorstellen können.
Du bist jetzt schon seit mehreren Jahren mit dabei. Wir haben vorhin darüber gesprochen, seit 2015 ist die Idee da und ihr arbeitet jetzt auch schon länger mit in eurem Team zusammen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht so der Alltag eines Gründers aus? Was konntest du bis jetzt so für Erfahrungen sammeln?
Der Alltag ist sehr termingetrieben bei mir mittlerweile. Also mein Kalender ist sehr voll mit sehr, sehr vielen kleinen Terminen. Man muss sehr viele Entscheidungen fällen. Aber es macht auch irgendwie Spaß, weil man merkt, es geht voran. Ich sag mal, wenn man wirklich mit Herzblut dabei ist, dann schaltet man ja auch nicht ab, wenn man um 5 Uhr den Laptop zuklappt. Also man macht den dann doch manchmal wieder auf abends, weil irgendjemand noch eine Idee hat. Dann tauscht man sich ein bisschen aus. Man arbeitet vielleicht auch mal am Wochenende, wenn der Schuh ein bisschen drückt. Aber alles in allem, dadurch, dass die Arbeit im Prinzip recht selbstbestimmt ist und man auch keinen hat, der jetzt sagt, du musst jetzt am Wochenende arbeiten, sondern man entscheidet das ja für sich selbst, denke ich, ist es auch immer ein gutes Gefühl, weil der Mensch mag es ja, Optionen zu haben. Und solange man die Option hat zu sagen, nee, ich liege jetzt den ganzen Tag in der Hängematte, ich arbeite heute nicht, fühlt es sich immer gut an, wenn man trotzdem was macht.
Ja, diese Selbstbestimmtheit und selbst darüber entscheiden zu können, was man macht und wie man arbeitet, ist ja auch ein großer Teil des Unternehmertums. Was bedeutet das für dich persönlich, der eigene Chef zu sein?
Ich finde, es ist halt irgendwie eine recht interessante Herausforderung, weil man muss sich selbst seine eigenen Ziele setzen und man selbst ist dafür verantwortlich, ob man die Ziele erreicht oder nicht. Wenn man es denn schafft, ist man sehr, sehr stolz, weil man hat etwas umgesetzt, was man sich selbst vorgenommen hat. Wenn man es nicht schafft, hat man halt auch irgendwie, ja, man hat halt keinen, wo man sagen kann, derjenige ist schuld oder derjenige ist schuld. Man muss dann schon auch bereit sein, dafür selbst die Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, es ist halt, wie so oft im Leben, ist ein großes Chance-Risiko-Verhältnis. Man hat halt die Chance, irgendwie sich selbst was sehr Gutes zu tun oder sich selbst was sehr Schlechtes zu tun.
Wenn du zurückdenkst an den ganzen Gründungsprozess, wer waren da für dich die wichtigsten Ansprechpartner und Bezugspersonen, an die du dich wenden konntest und mit denen du dich austauschen konntest?
Also eine ganz große Unterstützung kam auf jeden Fall von Seiten des Lehrstuhls. Micha und ich haben da neben unserem Job auch Freiheiten gehabt, an unternehmensrelevanten Themen hier und da zu arbeiten, beziehungsweise unsere Promotion darauf auszurichten. Ich muss auch sagen, das Zustoßen von Max im Team war auf jeden Fall eine Riesenunterstützung. Wenn man halt jemanden hat, der jahrelang Anträge geschrieben hat oder Industrieprojekte durchgeführt hat, das merkt man halt einfach, da kommt viel Expertise mit rein. Ansonsten die ganze Podcast-Community, wie ihr es jetzt auch seid. Ich habe so viele Podcasts zum Thema Startup gehört. Ich finde, das ist eine super Wissensquelle, einfach weil man mit vielen Themen schon mal in Berührung ist. Man weiß mal zumindest, was man nicht weiß und wonach man vielleicht noch ein bisschen mehr gucken muss. Ja, und das ganze Konstrukt rundherum um Exist, also das Gründungsbüro und Exist an sich, ist natürlich auch eine Riesenhilfe, weil ohne diese beiden Parteien wären wir jetzt auf jeden Fall nicht da, wo wir sind.
Wenn du deine Anfangszeit jetzt nochmal Revue passieren lassen könntest und du könntest mit deinem alten Ich nochmal sprechen, gibt es irgendwas, was du ihm mit auf den Weg geben würdest, irgendeinen Tipp, irgendeinen Clou, den dein altes Ich beachten soll auf dem Weg zur Ausgründung?
Ja, also Hilfe in dem Sinne von, dass ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass das Team ist alles. Also ich hätte halt gesagt, such dir früher ein Team zusammen, auch wenn man jetzt gar nicht genau weiß, wann man ausgründet, einfach möglichst früh im Team zusammenkommen. Und das andere wäre Fokus aufs Feedback. Ich hätte halt früher irgendwie versuchen müssen, noch mehr Feedback übers Tool, übers Produkt zu bekommen, selbst im Rahmen meiner Promotion, da mehr zu machen, beziehungsweise das Feedback, das ich bekommen habe, besser zu nutzen. Das wären jetzt so die zwei Sachen. Aber an sich bin ich Stand jetzt recht zufrieden, wie wir das Ganze gemacht haben. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass so das ganze Jahr neben dem eigentlichen Beruf über Jahre nebenher gelaufen ist, man da einfach auch viel Zeit und Herzblut reingesteckt hat und mit Sicherheit auch selten dann nur eine 40-Stunden-Woche hatte, denke ich, hätte ich es nochmal alles genauso gemacht. Aber ich hätte mein Team gerne früher gefunden, weil ich glaube, dann wären wir jetzt ein deutliches Stück weiter.
Ja, du hast es gerade schon erwähnt, dass das Feedback einholen sehr wichtig ist. Wie ist der Prozess bei euch abgelaufen? Seid ihr konkret auf Leute zugegangen? Lief das über Messeauftritte? Oder wie seid ihr mit euren ersten Prototypen ja an eure Kundengruppe rangetreten?
Ja, es war so ein bisschen, ich sag jetzt mal, zweigeteilt. Zum einen hatte ich recht viele Masterarbeiten oder Studenten, die im Prinzip für mich diesen Flow evaluiert haben und da dann auch immer wieder neue Dinge entwickelt haben, die heute auch Teil unseres Tools sind. Ich habe nochmal Dank an alle, die irgendwann mal Hand an unser Tool gelegt haben. Und zum anderen hatten wir dann über meinen ehemaligen Kollegen Joachim Urdahl auch Industriekontakte und da hat sich dann auch die eine oder andere Möglichkeit ergeben, mal ein bisschen Feedback aus der Industrie zu bekommen. Und letztlich, eigentlich gibt es drei Punkte, hatten wir dann auch die Messen, bei denen wir Paper über das Tool veröffentlicht haben. Und da bekommt man auch immer sehr interessantes Feedback in den Gesprächen, im Review-Prozess. Und da sieht man ja einfach auch, ob Bedarf ist oder nicht.
Also du würdest allen Gründern auf jeden Fall empfehlen, geht raus mit eurem Produkt, zeigt es euren potenziellen Kunden und findet heraus, ob wirklich auch Bedarf für euer Produkt besteht.
Ja, ich meine, den Rat, den hört man überall, den habe ich mir bestimmt 1 Million Mal im Podcast angehört, wenn man dann selbst vor dem Punkt steht, dass man es machen soll. Man macht es wahrscheinlich doch weniger, als man, also selbst wir haben es eigentlich später und weniger gemacht, als wir es hätten machen sollen. Trotz aller Ratschläge, es ist halt einfach, solange man unter sich bleibt, kann man halt eigentlich nicht scheitern, weil man kann sich im Team oder in seinem Vertrauensumfeld immer hochpushen und sagen, wie toll doch alles ist. Und ich sag mal, den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen, der bietet einem dann auch die Möglichkeit zu scheitern. Ob man es dann im Endeffekt als gescheitert sieht oder nicht, hängt halt auch davon ab, wie man mit dem Feedback umgeht. Also ich muss sagen, jedes Feedback, das wir bekommen haben, war super hilfreich und unsere Art und Weise, wie wir unser Produkt sehen, wird immer schärfer. Und ich denke, da sollten wir auch in Zukunft oder werden wir auch in Zukunft mehr Zeit investieren. Das ist einfach super wichtig, nicht am Markt vorbeizuentwickeln.
Wenn du jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen möchtest, wohin geht eure Reise und was sind die nächsten großen Ziele und Projekte, die ihr erreichen und umsetzen wollt?
Also erstmal für dieses Jahr auf jeden Fall mindestens ein Projekt abschließen, sodass wir dann auch mal im echten industriellen Flow eingesetzt werden und so eigentlich das Ziel wieder Feedback zu generieren mit dem Wissen, dass unser Tool halt auf jeden Fall auch noch weiterentwickelt werden muss und auch die Entwicklung nie aufhört. Aber jetzt nochmal eine Feedbackrunde einholen wäre für uns auf jeden Fall super. Wir denken da so an 1 bis idealerweise 3 Projekte. Nächstes Jahr steht dann für uns der erste Kunde an. Also im Prinzip sollte dann irgendwann auch mal das Ziel sein, dass wir, ich sag mal, das Tool mit dem Download-Link anbietet, ein Kunde sich das runterlegt, mal vielleicht noch Eintagsschulung macht und das Ganze eingesetzt werden kann. Für uns konkret jetzt als Startup steht jetzt erstmal der offizielle Spin-off an als nächster großer Meilenstein. Aktuell firmieren wir quasi noch als Abteilung innerhalb der TU Kaiserslautern. Idealerweise, wenn nichts schief geht, sollten wir ab 1. Juli eine eigene GmbH gegründet haben und dann auch als eigene Firma agieren können.
Die abschließenden Worte vom Podcast gebühren natürlich immer unserem Gast, deshalb Bühne frei für dich.
Ja, erstmal vielen Dank an alle Leute, die mich unterstützt haben oder uns unterstützt haben, dann in dem Fall auch alle Studenten, die mit uns zusammenarbeiten und gearbeitet haben. Vielen Dank an meinen Lehrstuhl, Professor Kunz und Professor Stoffel, die da immer an unserer Seite standen. Vielen Dank für Joachim, dass er so eine gute Vorarbeit im Rahmen der Theorie geliefert hat. Und ich denke, ich kann auch im Namen des Teams sprechen, wenn wir auf jeden Fall unseren Freundinnen und Familien danken dafür, dass sie auch mal bereit sind, dass wir sonntags nachmittags keinen Kuchen essen können, sondern vielleicht mal ein bisschen arbeiten. Und letztlich danke ich persönlich ja meinem Team, dass wir so gut zusammenarbeiten. Ich denke, wir haben richtig gute Fortschritte gemacht schon in dem halben Jahr. Und ich bin gespannt, was noch in Zukunft kommt. Und letztlich, ja, vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr euch Zeit genommen habt, ein bisschen über uns zu erfahren. Und falls ihr wissen wollt, was bei uns los ist und wie es bei uns läuft, ihr findet uns auf LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook oder auch im Internet unter Lubis EDA. Vielen Dank.
Das war eine neue Folge über Stock, Stein und Startup. Wenn ihr mehr über unser Projekt Ideenwald wissen wollt, besucht unsere Homepage www.ideenwald.org oder schaut auf Social Media vorbei. Bis zum nächsten Mal.